als klare Vorreiterrolle ist es wichtig, da zu sagen, wir haben ein Commitment, wir haben diese Fragestellung der Generationengerechtigkeit, das ist uns ein politisches Anliegen, das ist uns so ein politisches Anliegen, dass wir es auch klar in Rechtskraft erwachsen lassen, in verschiedenen Gesetzen. Und das ist eine Generationenherausforderung, mehr oder weniger, eine Aufgabe, und für die möchten wir quasi die entsprechende Verantwortung auch übernehmen und auch tragen.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen. Heute bei den Global Goals habe ich einen besonderen Gast, Dr. David Seiler. Herzlich willkommen. Er ist Experte im Bereich ESG Transformation, also Manager bei der KPMG im Moment, hat aber einen sehr, sehr dichten, sage ich jetzt mal, universitären Background. Und das Spannende ist einfach, diese verschiedenen Fächer kombiniert zueinander. Auf der einen Seite das Wirtschaftliche, das Politische, aber vor allem dann eben auch den philosophischen Rahmen. Herzlich willkommen, David. Danke, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und die Chance und Gelegenheit, mit dir hier reden und über die wichtigen Themen diskutieren zu dürfen.
Du hast für deine Dissertation ja auch einen Award for Excellence bekommen. Du hast da drinnen betrachtet, also im Laufe der Geschichte quasi, die Nutzung von Ressourcen, die wirtschaftliche Nutzung im Zeitgeschehen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, vielen Dank. War im Grunde, ich sage immer, eine gewissermaßen Meta-Analyse des Mensch-Natur-Verhältnisses und beschäftigte sich einfach nur unter dem Leitgedanken sozusagen der Disziplinierung von Naturverhältnissen eben mit der Mensch-Natur-Beziehung und den sich wandelnden, heute würde man sagen Ausbeutungsregimen, aber es ist im Grunde einfach nur die Art und Weise, wie wir in verschiedensten infrastrukturellen Belangen, eben quasi in der landwirtschaftlichen Nutzung, später in Formen der Industrialisierung von Naturbeziehungen, sehr stark ist das immer gekoppelt an urbane Zentren, also quasi die Kulturgeschichte, die sich in urbanen Zentren und an Wasserstraßen sozusagen entwickelt hat. Und dass diese, wie wir heute kritisch sagen, auch Ausbeutungsregime selbst schon sozusagen Produkt der Neuzeit sind, in der Neuzeit nach so einer Hierarchisierung von quasi Geist und Materie, also klassisch Descartes, mehr und mehr aufgetreten sind, aber erst im Zuge der Industrialisierung technisch durchsetzbar wurden.
Also im Grunde genommen geht es darum, quasi, wie hat eine Gesellschaft die Ressourcen genutzt, in welcher Form. Und ja, und durch die industrielle Revolution angekurbelt, plötzlich war da natürlich wesentlich mehr Bedarf.
Mehr Bedarf, mehr Primärbedarf, mehr klarerweise auch Verbrennen fossiler Rohstoffe. Und Step by Step ist jetzt eben in den letzten Jahrzehnten und sagen wir mal rund 50 Jahre, Club of Rome und danach, eine Form von einer neuen Achtsamkeit in diese Mensch-Natur-Beziehung eben getreten. Und das ist im Grunde die übergeordnete Ebene, die wir dann in den Sustainable Development Goals reflektiert sehen, die wir dann im European Green Deal reflektiert sehen und die wir jetzt peu à peu, sagen wir mal seit so 5, 6 Jahren, dieser Art der Verrechtlichung von Naturbestimmungen sehen, die jetzt über den Green Deal und die Taxonomie und CSRD bis quasi in die Wirtschaft hin ausgerollt wird.
Und hast du das Gefühl, wodurch, ich meine, natürlich Klimawandel, also vieles, was ja auch offensichtlich ist, wodurch hat sich die Gesellschaft hier plötzlich verändert und dann auch wirklich aktiv diese politischen Entscheidungen getroffen, hierzu zu einem Wandel zu kommen? Was war das für dich oder in der historischen Betrachtung gesehen? Ab wann denkt man überhaupt darüber nach? Das ist vielleicht auch ganz spannend.
Ja, es ist eben interessant, diese Fragestellung der Nachhaltigkeit ist immer so quasi der Locus Classicus, wo man sagt, das kommt aus der Forstwirtschaft und die 17. bis 18. Jahrhundert taucht das erstmals auf, dass man quasi weniger Holz abschlägt, als quasi nachwachsen kann. Die Fragestellungen der Naturbeziehung sind klarerweise älter. Auch teilweise die kritischen Fragestellungen, das quasi geht wirklich teilweise zurück bis in die Antike, wo man das punktuell sieht. Im modernen Diskurs klarerweise sieht man, dass es eben mit Aufkommen der entsprechenden wissenschaftlichen Studien zum Treibhausgaseffekt, zur globalen Erwärmung und all der Forschung, die da hineingeflossen ist, ein, ich würde sagen, schleichender Prozess ist, dann spätestens ab den 90er Jahren, der IPCC, die jährlichen Klimakonferenzen, eine Form auf einer Governance-Ebene, der zumindest also policymäßig, dass sich die Staaten begonnen haben, hier abzustimmen. Das wissenschaftliche Instrumentarium ist fein ziselierter geworden. die diversen Satellitenmessungen etc. etc. Und dann wirklich, glaube ich, auch sehr stark ein zivilgesellschaftlicher Aspekt, der mehr und mehr, auch quasi mit der jungen Generation, wirklich ihren Fahrt aufgenommen hat.
Wie siehst du jetzt die Situation, weil es polarisiert ja sehr. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, also einige leugnen generell, dass hier ein Problem besteht. Und andere wieder, die aber sagen, wir können das jetzt nicht. Und natürlich auch viele Stimmen aus der Wirtschaft laut werden und sagen, wir können nicht alles dem unterwerfen, weil unser Standort, gerade Standort Europa, ja wirklich massiv bedroht ist. Ja. Wie siehst du, wie antwortest du in solchen Fällen?
Mal grundsätzlich nicht zu dispensieren, dass es ein Spannungsverhältnis ist. Und was wir auch nicht machen sollten, ist sozioökonomische Wohlstandsverluste hinnehmen und diese Fragestellung gegen quasi Klimadebatten ausspielen.
Ja.
Das heißt, diese beiden Fragestellungen sollte man schon von der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt her, vom gesamtgesellschaftlichen Gemeinwohlbeitrag her und ehrlicherweise auch rein von den betriebswirtschaftlichen Basics her nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Dass es trotzdem darüber hinaus ein Spannungsverhältnis bleibt und dass es trotzdem auch klarerweise für Unternehmen eine erhebliche Herausforderung ist, hier die notwendigen und jetzt eben auch tatsächlich rechtlich notwendigen Kennzahlen und KPIs und ganze Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und Taxonomie-Vorgaben, das alles zu erfüllen, das ist klar. Man muss es, glaube ich, differenziert sehen. Es ist auf der einen Seite eine Sache, die sich die gesellschaftlich dahingehend einen Mehrwert bietet, weil man dadurch als attraktiver Arbeitgeber erscheint, weil man dadurch einfach das Image teilweise auch pflegen kann. Es hat eine strategische Dimension und es hat eine tatsächlich auch mehr und mehr quasi finanzwirtschaftlich greifbare Dimension. Also da geht es quasi nicht nur um den Access to Liquidity und quasi Kapital, sondern auch teilweise die Kapitalkosten, die sich senken können, Risikoaspekte, die hier drinnen eine wichtige Rolle spielen. Und auch am Markt sieht man mehr und mehr verschiedensterartige Produkte, die auf diese Projekte abzielen. Also klassisch beispielsweise immer die Green Bonds, aber auch andere Sustainable Linked Instruments, die wirklich auf das Nachhaltigkeitsprofil von den Unternehmen abzielen und hier sagen, ihr koppelt das an verschiedene KPIs und die Finanzierungskosten sind halt entsprechend an diese Kennzahlen quasi gekoppelt, sinken oder steigen dementsprechend. Das heißt wirklich auf Finanzproduktebene, auf Reporting-Ebene und auf einer strategischen Ebene beginnt das mehr und mehr ineinander zu greifen. Und das ist notwendig, um diese gesamtheitliche Transformation zu erreichen.
Wie siehst du das jetzt? Weil ich meine, für große Unternehmen ist das natürlich noch wesentlich leichter, hier auch zu agieren oder wenn die international arbeiten. Gerade bei KMUs ja oft schwierig, also sind auch da nicht vorbereitet. Wie können sich diese Unternehmen da jetzt auch vorbereiten oder auch ihren Beitrag leisten?
Ja, also klar, das ist natürlich ein absolut entscheidender Punkt, gerade der KMU-Bereich. Es ist es ist punktuell ja von der Regulatorik so vorgesehen, dass es eine stufenweise Einführung dieser Berichtspflichten gibt und eine quasi auch Stufenlogik je nach Größe. Ich glaube, das hattet ihr auch in einem vorgängigen Podcast mit einer Kollegin, glaube ich, von der BDO, also die hat das sicherlich differenziertest erklärt, aber es geht ja darum, sowohl bei der CSRD als auch bei der Taxonomie als auch bei dem ganzen anderen Regelwerk, das hier auf die Lieferketten abzielt etc., dass hier nicht bis ins kleinste Detail jedes Unternehmen getroffen werden soll. Gleichzeitig ja. Also das Hauptproblem, das oftmals ja auch besteht, ist diese notwendigen Daten tatsächlich, also wirklich in euren vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten, in einer Art und Weise zu erfassen, die handelbar ist. Und da ist natürlich mittelfristig wahrscheinlich, wenn man über diese Logik des Abarbeitens in irgendwelchen Excel-Listen mal hinausgeht, dass dann mit dem manuellen Aufwand jeweils verbunden ist, mittelfristig tatsächlich die Notwendigkeit da zu sagen, okay, gehen wir jetzt einen Schritt voraus, gehen wir quasi, machen wir auch irgendwie eine Investition in und auf die Zukunft und versuchen wir das mehr und mehr in unsere Systeme zu implementieren. Und dahingehend zu stimmen.
Jetzt ist natürlich eine große Sorge da, Lieferkettengesetz und Ähnliches, eine große Sorge da, wie soll das ein Unternehmen umsetzen? Jetzt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Typen und Branchen, manche, die vielleicht mit 3, 4 Rohstoffen handeln, für dieses relativ einfach nachvollziehbar. Wenn ich aber eine kleine Textilhandelskette habe, wo ich auch auf die Mitarbeiteranzahl komme, ich kann nicht von jedem Knopf oder von jedem Zwirn oder von jedem Reißverschluss genau den Hintergrund erfahren. Es ist dann auch die Frage, Also wie weit schießt das übers Ziel hinaus oder gibt es dann eine Flut an Pseudo-Gütesiegeln vielleicht, ja, genau, die sich hier international bilden? Also woher kann jetzt der kleine Unternehmer dann wirklich eine Sicherheit gewinnen, ja, dass er alles richtig macht und ja, nicht bestraft wird?
Genau. Und das ist genau die entscheidende Frage, weil sowohl über die CSDDD als auch quasi etwaige Critical Raw Materials Akte, es gibt die EU Deforestation Regulation, die quasi auf verschiedene, also da geht es um Kakao und Holz etc., dass das alles entwaldungsfrei sein muss. All diese Aspekte, ich meine, es gibt dahinter Technologielösungen, die man teilweise anwenden kann, aber auch das ist natürlich ein Kostenpunkt, ja, je nachdem, was man natürlich braucht. Auch gerade die Fragestellung bei quasi Sorgfaltspflichten in den Supply Chains. Ja. Alles hochkomplexe Fragestellungen, ja, im jeweiligen wirklichen Detail. Und es ist, also der Punkt, auf den du anspielst, ist natürlich zentral, dass quasi die gesamtheitliche Standortwettbewerbsfähigkeit des europäischen, ja, Standortes zentral ist. Und was eine Zusatzdimension, glaube ich, in dem ganzen Diskurs ist, der auch zentral ist, ist, dass die Interoperabilität dieser verschiedenen Taxonomien und Normen, die werden ja global an verschiedenen Wirtschaftsstandorten entwickelt, dass es da auch in einer gewissen Art und Weise eine Durchlässigkeit gibt.
Ja, um dann keinen Wettbewerbsnachteil zu generieren.
Und quasi der Zielwert ist klar, wenn man sagt, okay, wir besteuern, also quasi diese Sache über den CBAM, wir besteuern Importe von CO2, dass die Produktion nicht in Drittländer ausgelagert wird, wir achten auf die Sorgfaltspflichten, eventuell kommt irgendwann eine soziale Taxonomie, quasi Pendant zur Green Taxonomy, die wir jetzt schon haben. Also es ist klar, wohin das Ziel geht und wie die Sachen ineinandergreifen, in dieser Mehrfachheuristik. Die Überbrückungsphase, bis man dorthin kommt und bis man alles hat, was man braucht, gerade im ganzen Scope 3, ist eine riesige Herausforderung und quasi Daily Business, die peu à peu tatsächlich abgearbeitet werden muss.
Jetzt hast du auf der einen Seite natürlich die Brille des Unternehmensberaters, wo du sagst, du musst deinen Kunden auch auf diesem Weg einfach helfen und beistehen. Auf der anderen Seite die Brille des Philosophen oder, sag jetzt mal, Politikwissenschaftlers, der dann auch sieht, wo müsste man Regelungen verändern. Wir haben schon sehr viele Menschen oder nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern allgemein in Österreich, die sagen, wir sind so klein, wir spielen hier drinnen eigentlich gar keine Rolle. Was kann Österreich überhaupt tun? Ja. Macht das überhaupt Sinn, dass wir hier unsere eigene Agenda oder Strategie haben?
Ja, also ich glaube, eine eigene Agenda und Strategie ist grundsätzlich immer wichtig. Rein von den Werten, ich habe mir das da rausgesucht im Vorgang. Also Österreich macht 0,2% des globalen Kohlenstoffemissionsvolumens aus. Deutschland liegt bei 1,7%, also Stand 2021 rum. Das sind 77,5 Tonnen Kohlenstoffäquivalent, also quasi, wo die verschiedenen Treibhausgase hineinfallen. Und primäre Sektoren eben auch bekannterweise Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Mhm. Ich meine, es gibt klarerweise ökosoziale Steuerreform, Mobilitätsmasterplan im Verkehrsbereich, Kreislaufstrategie. Mhm. Erst letztes Jahr die ganze Thematik auch teilweise abziehen auf die Erneuerbaren mit dem UVP-Gesetz, wo also quasi Stichwort Stand der Technik und die verschiedensten, diese ewigen Genehmigungsschleifen, die dann quasi rausfallen jemals. Also all diese Sachen und Gesetzespakete sind wichtig, um einfach nur den Rahmen zu schaffen, dass Handeln möglich wird, de facto. Wie sehr natürlich, das ist ein bisschen die Gretchenfrage, wie sehr natürlich man sich, also bei 0,2% argumentiert, wir können uns ja eigentlich eh wegducken, weil quasi solange jährlich so und so viele Kohlekraftwerke ans Netz gehen global, ist es schwierig. Ich glaube nur gerade aufgrund des bestehenden EU-Rechtsrahmens, zu dem wir uns ja committed haben und der quasi Gesetzeskraft hat, als klare Vorreiterrolle ist es wichtig, da zu sagen, wir haben ein Commitment, wir haben diese Fragestellung der Generationengerechtigkeit, das ist uns ein politisches Anliegen, das ist uns so ein politisches Anliegen, dass wir es auch klar in Rechtskraft erwachsen lassen, in verschiedenen Gesetzen. Und das ist eine Generationenherausforderung, mehr oder weniger, eine Aufgabe, und für die möchten wir quasi die entsprechende Verantwortung auch übernehmen und auch tragen und da in dem gesamteuropäischen Konzert mit einem Positivbeispiel sozusagen voranschreiten.
Das heißt, eigentlich ist die Politik mal gefordert, hier international zusammenzuarbeiten in erster Linie. Was können denn jetzt so aus Best-Practice-Sicht heraus Unternehmen selber tun? Mhm. Gibt es da einfach ein bisschen so ein...
Ja, klar. Mhm. Also es ist mehrfältiges Spannungsfeld, würde ich sagen. Vielfach momentan, also klar, ist die Fragestellung aktuell einfach die, dass die Berichterstattungen mal gelernt und auch tatsächlich publiziert werden müssen. Also diese ganzen Aspekte sind jetzt momentan, würde ich sagen, an der Vorfront. diejenigen, die hier schon eine gute Datengrundlage haben, also geht man eben hinein in die verschiedensten Gap- und Wesentlichkeitsanalysen, sagt, welche Themenstellungen sind uns hier wichtig, wie schaut unser Betriebsmodell aus, welche Fragestellungen wollen wir angehen, wo erheben wir quasi, also was ist unsere Baseline, wo erheben wir unsere relevanten Kennzahlen und müssen die in einer Art und Weise dann berichten, die eben CSRD und taxonomiekonform ist. Einige, die darüber hinausgehen, sagen, okay, wir sehen auch, dass es auf unserer tatsächlichen eben Rohstoffbasis und den Produkten, mit denen wir arbeiten, hier mehr und mehr wichtig ist. Wir sind von weiteren Legislativaspekten getroffen. Und ja, sozusagen der Goldstandard wäre natürlich darüber hinausgehend, wirklich in die strategische Dimension hineinzugehen. Also hier wirklich zu sagen, ist mein Geschäftsmodell in 15 Jahren in der Art und Weise nachhaltig? Ist es vor allem auch resilient genug? Ist es robust genug? Wie schaut es mit allfälligen Finanzierungskonditionen aus? Wie sieht es mit meinem quasi gesamten Anlagevermögen aus, etc., etc.? Inwiefern bin ich dahingehend sozusagen einfach gesagt zukunftsfit?
Okay, das heißt auch diese Herausforderung mehr oder weniger als Chance zu sehen, also in seinem Unternehmen nicht nur die notwendigen Dinge zu implementieren, sondern auch wirklich auch zu checken, wie geht das langfristig. Ja. Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dann geht es natürlich um die junge Generation. Wir haben schon gesprochen, das ist ja auch polarisiert ja auch in dieser Altersgruppe sehr. Du gehörst jetzt verhältnismäßig, also bist sehr, sehr jung für das, was du alles schon gemacht hast. Wenn du dir das anschaust, was bräuchte es auch in der Ausbildung, in den Schulen, damit hier ein Verständnis da ist, weil ja die Themen so auseinandergehen. Es gibt ja so die totalen Promoter, die sagen, wir müssen unbedingt und Weltrettung, also diese Ausläufer der Fridays for Future Generation quasi. Und dann gibt es aber wieder in großen Gruppen die totale Ablehnung des Themas überhaupt und auch dieses sich in Ressourcen nicht einschränken lassen wollen, der Freiheitsgedanke. Was ist da zu tun, deiner Meinung nach?
Ich glaube, in erster Linie mal gerade die jungen Leute dort abholen, mehr oder weniger, wo sie sind. Also ich habe immer mal wieder die Gelegenheit, an UN-Partnerschulen, also UNESCO-Workshop-Leiter, solche SDG-Kurse, Seminare, Vormittage mehr oder weniger mit den Schülern zu machen. Und was mir bis dato aufgefallen ist, jetzt kann man natürlich sagen, die sind vorsensibilisiert, weil sie an solchen Schulen sind. Was aber auffallend ist, oder was ich zumindest beobachtet habe, dass ein hoher Grad an Betroffenheit oder an Grundbetroffenheit besteht. Und der kippt jetzt vielleicht in die eine Richtung einer fast schon Furcht und quasi einer Befürchtung vor der Zukunft, wie geht das alles weiter etc. Oder vielleicht so ein bisschen eher ein Verschließen vor der Zukunft. Und irgendwo da dazwischen scheint mir das zu oszillieren. Die Betroffenheit, wenn man sie als Betroffenheit dastehen lässt, glaube ich, ist real. Und da, glaube ich, geht es wirklich darum, die jungen Leute da abzuholen, wo sie sind, quasi in ihrer Lebensrealität und zu versuchen, mit verschiedensten Angeboten, seien es irgendwelche kollaborativen Workshops, seien es irgendwelche kleineren Kunstprojekte, seien es teilweise auch mit Entscheidungsträgern, einfach der persönliche Austausch hier zu suchen und zu sagen, okay, wie sieht es denn aus, wohin geht denn die Politik, wohin geht die Wirtschaft etc. Einfach in dieser Komplexität ein Verständnis schaffen und zu sagen, und ich glaube, da bieten sich die Sustainable Development Goals wirklich an, weil sie ja alles covern und alle Regionen covern der Welt. Und hier sagen, es ist eine mehrfache Richtung, es ist eine komplexe Fragestellung und wir wollen euch die im Maße eurer Betroffenheit und im Maße der eigenen Verantwortung innerhalb dieses generationenübergreifenden Bogens näher bringen. Einfach nur pro futuro. Und ich glaube, das macht schon viel aus im Punkt der Sensibilisierung und das hilft schon sehr viel in die Richtung.
Das heißt aber auch ein bisschen rauszuholen aus dieser, ich glaube, die sind teilweise einfach, also das ist wie ein gesellschaftlicher Schockzustand auch irgendwo, ja. Und eben dieses wieder Zuversicht zu machen, dass das schon alles gut wird. Im Grunde genommen, wo geht die Entwicklung hin? Also wenn man jetzt sieht, Digitalisierungsmöglichkeiten, alleine was sich in der Landwirtschaft hier an Positiven tut oder auch in anderen Bereichen KI, die auch hier helfen kann. Wo siehst du die Zukunft? Wo geht's hin? In welcher Form können wir uns vielleicht dann doch zuversichtlich stimmen lassen?
Also ich glaube, das Zentrale an der ganzen Sache ist, dass man, also zweierlei vielleicht. Zum einen den Diskurs dahingehend auf eine recht brutale neue Ehrlichkeit einzunorden und zu sagen, es geht uns klar um Mitigation, es geht uns klar um Treibhausgasreduktion, es geht uns um die Verhinderung dieser Negative Impacts, aber auch gleichzeitig die Ehrlichkeit zu haben, zu kommunizieren, dass nicht alles mittelfristig gelingen wird und dass gewisse Impacts einschlagen werden und dass es deswegen notwendig ist, über Adaptation und Siedlungsraumresilienz zu reden. Mhm. Und das betrifft Österreich teilweise, aber das ist noch eine privilegierte Lage. Aber dass diese, wie soll ich sagen, diese Rechnung mit dem Klimawandel, der Preis wird in der einen oder anderen oder dritten Form zu zahlen sein. Mhm. Das bedeutet, investieren wir upfront in kluge Adaptierungsmaßnahmen. Das müssen nicht immer nur Technologielösungen sein. Das können quasi verschiedenste Wälder, die pflanzen teilweise im Vietnam an, die einfach nur das Meer zurückhält. Da brauche ich keine fancy Technologielösungen, sondern quasi setze auf kluge Renaturierung.
Also auch die, auch zum Beispiel jetzt bei uns schon auch die Zersiedelung wieder zurück in die Ballungszentren und nicht quasi
Städte, Hitze in den Städten, Smart City Konzepte sind zentrale Aspekte. Ich meine, laut UN-Prognosen sind bis 2080 60, 70, 80% der Weltbevölkerung in Städten. Also die Ballung und die Megacities und all diese Aspekte, das wird immer mehr zum Thema. Und deswegen ist auch dahingehend, dass es Sustainable Smart Cities Ansätze, die es ergibt, sind absolut zentral. Ich glaube, das ist die eine Sache. Das ist quasi so diese diskursive Ebene. Rein von der technologischen Ebene, weil du gesagt hast, KI und Digitalisierung. Ich glaube, dass diese, gibt es einige interessante Papers dazu, das nennen sie Twin Transformation, wo sie eben sagen, wir haben eine digitale Transformation, wir haben eine Nachhaltigkeitstransformation und die beiden müssen ineinander greifen. Das kann man jetzt runterbrechen natürlich wieder auf die Unternehmensebene, wo man sagt, es geht um diese Traceability von Assets, es geht um die verschiedensten sozusagen entlang der Wertschöpfungsketten. Oder man bleibt eben auf dieser allgemeineren und gesamtheitlicheren Ebene. Aber diesen Aspekt einer Twin Transformation, glaube ich, zu verfolgen und zu sagen, es geht um eine Verzahnung der beiden Aspekte, ich glaube, das ist ein Winning Point.
Okay, sehr gut. Zu dir persönlich noch. Ja, du hast du immer schon gewusst, dass du in diesen Bereich gehen möchtest oder hat sich das zufällig ergeben?
Ich sage so, diesen einen klassischen Berufswunsch Astronaut und Feuerwehrmann, den hatte ich in der Form nicht. Ich hatte immer sehr stark verschiedenste Fragestellungen, die mich umhergetrieben haben, wirtschaftlicher, politisch-philosophischer Natur. Und ich glaube, ich habe sie noch. Und das, was ich versuche, ist durch die Dinge, die ich getan habe, mehr oder weniger, die einer gewissen Antwort zuzuführen und idealerweise einer gebündelten Antwort. Mhm. Und das ist mehr oder weniger der Slalom.
Wie kommt man dann, weil es ist ja doch, sind doch sehr, sehr unterschiedliche Disziplinen, dass man dann diese Studien, also da mal sagt man, auf der einen Seite studiert man Wirtschaft, auf der anderen Seite studiert man Philosophie, was ja eine schöne Sache ist, also ökosoziale Marktwirtschaft ist ja etwas ganz Notwendiges. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen Politik, diese Schnittstelle zur Politik.
Also es war ein iterativer Prozess, klar, weil wenn man 18 ist und irgendwie mal an der WU inskribiert, ist das nicht unbedingt die Sache, wo man sagt, das ist es. Aber es sind verschiedenste Milestones und Erfahrungen und auch Begegnungen, die einen da quasi darauf hinbringen. Ich denke immer sehr stark, weil ich das witzigerweise bei der Matura damals hatte, dieses Connecting the Dots, dass du die Dots im Nachhinein connecten kannst. Ja. Und danach wird quasi dir selber auch ein Weg irgendwie klar und jetzt, retrospektiv sage ich eben, diese wissenschaftlich-philosophische Ebene ist quasi diese Drohnenfunktion, die sich normativ eben konkretes Politikhandeln transferieren lässt. Und dann noch ein bisschen was Rechtswissenschaftliches gemacht. Das wird dann da hinein quasi in die Gesetze gegossen am Ende. Ja, und gleichzeitig und quasi gesetzeskonform und im Gleichklang hat man die wirtschaftliche Dimension. Und damit hat das Ganze ein holistisches Framework, mit dem man ein wenig Weltorientierung hat.
Okay, und jetzt ist es aber in deiner Berufsgruppe natürlich, wenn man nur als Berater tätig ist, oft, dass man wahrscheinlich dieses Philosophische hinten anhalten muss. Ja. Ne? Lebst du das in irgendeiner anderen Form dann, also mit Vorträgen und?
Ja, also wie gesagt, ich versuche einen kleinen, wie immer kleinen auch Gemeinwohlbeitrag dahingehend zu machen, eben mit diesen Kursen an den Schulen, teilweise mit allen möglichen Vorträgen an diversen Unis im deutschsprachigen In- und Ausland. Mhm. Hier und da purzelt unten mal eine Publikation raus. Und ich würde sagen, im Alltag hilft es einfach in der Komplexität der ganzen Fragestellung nicht verloren zu gehen.
Hattest du dieses Gefühl schon irgendwann einmal, dass du aufgrund deines Alters oder so nicht ernst genommen wirst in so einem Setting?
Ich würde sagen, das Doktorat hilft im Notfall.
Also schon, okay.
Aber es ist immer eine Frage der Wertschätzung grundsätzlich, die man erfährt. Mhm. Und das ist an einigen Orten mehr und an anderen Orten weniger. Ich meine, ich gehe davon aus, wird in der Politik ähnlich sein, dass es manchmal einfacher, manchmal schwieriger ist. Und man muss sich Kooperationspartner suchen, wo diese Wertschätzung gegeben ist. Und entsprechend,
Hast du das Gefühl, dass es deine weiblichen Kolleginnen schwerer haben?
Ich glaube, es sind spezifisch andere Fragestellungen, die hier kommen. Ich glaube, es ist quasi von der eigenen Lebenskurve, von den Fragestellungen, die sich in einer gewissen zeitlichen Abfolge stellen in der eigenen Biografie, sind das komplexe Fragestellungen. Ich glaube, die Schwierigkeit der Fragestellung rein vom Intellektuellen her ist für uns alle gleich komplex. Mhm. Was ich beobachtet habe, durch die Bank, also verschiedenste Bekannte und verschiedenste quasi Sinusmilieus, wie man so schön sagt, Mann, Frau, es sind sehr verschiedene biografische und bildungsbiografische Fragestellungen, die sich dann auf einer alltäglichen Basis sehr stark durchschlagen. Mhm. Und mit dieser alltäglichen Basis hat man unterschiedlich zu kämpfen. Und ich glaube, da ist wirklich, das ist immer so ein bisschen ein Wasserscheidemoment.
Wenn du jetzt deine Punkte so im Hintergrund betrachtest, also wenn es was in der Vergangenheit liegt, hast du schon so ein paar Punkte, wo du sagst, das würde ich gern noch, das soll in Zukunft für mich kommen oder da geht die Reise dann weiterhin?
Also quasi künftige Milestones.
Ja. Also.
Ich würde versuchen, nicht allzu viel fehl zu gehen, hoffentlich. Mhm. Das Ideale, das große Ziel an der ganzen Konstellation besteht natürlich darin, zu sagen, man versucht, also über die ganzen Punkte, die man gemacht hat, ist der nächste Punkt, dass man sagt, man möchte irgendetwas machen, was einen wirklichen Mehrwert auch in irgendeiner Form für andere hat. Weil dieses im eigenen Kämmerchen die Sachen zwar konstruktiv und quasi buchhalterisch korrekt irgendwie abarbeiten, ist schön, aber der Impact muss irgendwie realweltlich sein. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, so persönlich würde ich mir wünschen, einfach nur, ich weiß nicht, über die Erfahrung in der Lage zu sein, diese Themen wirklich mehr zu bündeln und eben, wie ich gesagt habe, einer konzisen Antwort.
Also noch mehr Wirksamkeit eigentlich dann zu entfalten.
Ja, einen nachhaltigen Impact irgendwie zu ziehen. Ja.
Wenn du jetzt nochmal zurückschaust und du könntest jetzt deinem 18-Jährigen ich nochmal einen Tipp geben oder was einflüstern, was wäre denn das?
Naja, ein bisschen wie dieser Paulusbrief, Glauben halten. Also dahingehend zu sagen, gar nicht jetzt mal dramatisch formuliert, aber einfach nur zu sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Zutrauen bei der ganzen Sache, ein bisschen mehr der Zeit lassen, bestmöglich nutzen, aber nicht auf notwendige Weise jeder Hochzeit tanzen, jedes Thema draufspringen, mehr oder weniger, mit diesem Überdruck, mit quasi wie so eine Maschine zu versuchen, die Sachen abzuarbeiten. Mhm. Und auch teilweise die Konstellationen, in denen man sich wiederfindet, auf zwischenmenschlicher Ebene, nicht zu lange in Konstellationen bleiben, die Talente vergeuden, sondern quasi Kooperationspartner suchen, die im Sinn dieser Wertschätzung quasi, mit denen man gemeinsam wachsen kann, gemeinsam Projekte stemmen kann, positive Entwicklungen irgendwie vorantreiben kann. Und ja, ansonsten nicht zu
viel. Also Menschen, so, um sich zu sammeln, denen inspirieren, aber dann auch so wieder sagen, es geht die Reise weiter, also nicht festhalten.
Man muss klare Cut-off-Points, glaube ich, definieren, entweder weil es in eine andere Richtung geht oder wenn man selbst quasi aus dem Bereich herauswächst oder eine neue Priorität setzt, etc., etc. Ja, und ansonsten nicht weniger maschinell quasi zu operieren.
Unaufgeregter
Okay. Live a little.
Sehr gut, ja, okay. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz guter Tipp. Was wünschst du dir denn für, nicht jetzt nur deine eigene Zukunft, sondern was wäre so dein großer Wunsch für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, für Österreich, für die nächsten Jahre?
Ich glaube, es ist eine schwierige Phase, gesamtheitlich, im Sinne dieser Transformationsfragen, im Sinne dieser gesamten geostrategischen Lage, die eine Tendenz hat, die mehr in Richtung Instabilität geht, als das in Richtung Stabilität geht. Ich glaube, ein Mehr an Stabilität ist wichtig. Ich glaube, auch für Österreich, auch für Europa ist es die zentrale Herausforderung, sich klar zu machen, wo stehen wir? Wo stehen wir, wenn wir in 15, 20 Jahren zurückschauen? Haben wir begriffen, dass wir an einem Wegscheidemoment stehen? Und haben wir die Entscheidungen getroffen, um dann zu sagen, wir möchten immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen?
Spannend. Gut, so noch so eine Abschlussbotschaft vielleicht für dich an die Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich viele Unternehmer dabei. Was würdest du denen noch mitgeben wollen?
Ich würde sagen, es ist eine herausfordernde Fragestellung, es ist eine herausfordernde Phase. Es ist eine auch teilweise jetzt mit einigen Kosten verbundene Phase und mit einer Grundkomplexität, die eine hohe ist, verbunden. Auch ärgerliche Punkte. Man freut sich nicht immer über diese notwendigen Berichterstattungen, dass man diese ganzen Sachen nachweisen muss. Wenn man einen Schritt zurückgeht und sagt, es ist eine Generationenherausforderung, kann man auch sagen, man nimmt eine Generationenverantwortung an. Und das ist, glaube ich, eine schöne Ausgabe.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz. Dann danke ich dir herzlich fürs Kommen. Mhm. Vielen, vielen Dank heute wieder fürs Zuschauen und schaltet auch nächstes Mal wieder rein.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.